El Buen Vivir von der Magie des Wandels. Gespräche unter Frauen über ein gutes Leben und die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Zum Zuhören laden ein Miriam Schauer und Madeleine Porro.
Hola
und hallo.
Muy bienvenidas, herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr euch dazugeschaltet habt.
Ich bin Miriam, Kulturwissenschaftlerin und eng verbunden mit dem Land Chile.
Ich bin Madeleine, Change Agent, Motivatorin und Bildungspartnerin für nachhaltige Entwicklung. Meine zweite Heimat ist Kuba. Für unser Gespräch heute haben wir eingeladen Sandra Rodriguez Ribalta aus Kuba, Valeria León Delgado aus Chile, Nuria Costa Leonardo aus Mexiko und die Spanierin Esther González Cid, die lange in Chile gelebt hat.
Hola a todos, soy Sandra Rodríguez Ribalta, coordinadora del proyecto Ando Reforestando en La Habana, Cuba. Les voy a compartir mis saberes sobre la filosofía del buen vivir.
Hola, mi nombre es Valeria, vivo en América del Sur, en la ciudad de Valparaíso, ubicada en Chile.
Hola a todas, a todos. Yo soy Nuria Costa Leonardo, vivo en México. Quiero compartir con ustedes mis experiencias en lo que considero fundamental para el buen vivir.
Me llamo Esther González Cid, soy originaria de España, actualmente vivo aquí, aunque entre el 2012 y el 2015 estuve viviendo pues largas temporadas en Chile, en una comunidad allí.
Vertiefende Infos zu Miriam und mir und zu unseren Gesprächspartnerinnen, aber auch zum Thema unserer Sendung und zu der Arbeit des Vereins, der sie finanziert hat, findet ihr in den Shownotes, also den Begleitinformationen hier, und auf der Webseite von El Pan Alegre, das fröhliche Brot. Jetzt allerdings erstmal zu euch, unseren ZuhörerInnen. Lasst uns mit einem Gedankensprung beginnen. Einem Gedankensprung hinein in euer persönliches, gutes Leben. Seid ihr soweit? Dann los. Stellt euch vor, es ist der erste Tag in eurem neuen, guten Leben. Ihr habt eine stabile finanzielle Grundlage, die alle Kosten für euren Lebensunterhalt abdeckt. So könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und habt jetzt Zeit, euch folgende Fragen zu stellen. Was gehört für mich alles zu einem guten Leben? Wo möchte ich leben? In einer Stadt oder auf dem Land oder ganz woanders? Welche Bedeutung hat die Gemeinschaft in meinem guten Leben? Würde ich dann alleine leben oder mit anderen zusammen? Vielleicht auch mit mehreren Generationen? Welche Bedeutung hat jetzt die Natur für mich? Der Boden, das Wasser, die Luft? Was gibt es zu essen? Woher kommen dafür die Zutaten, das Gemüse, das Obst und alles andere? Was trinke ich und woher kommt das? Wie strukturiere ich meinen Tag? Mit wem möchte ich mir am liebsten die Fürsorge, Familien- und Hausarbeit teilen? Habe ich noch eine Erwerbsarbeit in meinen Tag eingebettet, die mir zusätzliche Einnahmen ermöglicht? Wenn ja, was würde ich dann am liebsten machen? Was mache ich in meiner Freizeit? Wofür kann ich mich jetzt endlich engagieren, wo mein Lebensunterhalt abgesichert ist? Womit kann ich mich jetzt endlich beschäftigen, wofür früher nie Zeit war? Wenn ihr dann alle Elemente eures persönlichen guten Lebens gestaltet habt, wie fühlt sich das an? Ja, und ist das jetzt alles schon gleichbedeutend mit dem alten indigenen Konzept des Buen Vivir? Lasst uns hören, wie dieses Konzept definiert ist und welche Kriterien unsere Gesprächspartnerinnen mit dem guten Leben verbinden.
Das Buen Vivir, übersetzt gutes Leben, heißt ursprünglich in der Sprache Quechua Suma Causai und beschreibt eine Weltanschauung indigener Völker Lateinamerikas. In dieser Weltanschauung stehen ein würdiges soziales Zusammenleben in Gemeinschaft und eine respektvolle Beziehung der Menschen zur Natur im Mittelpunkt, mit der Natur als eigenem Rechtssubjekt. Damit unterscheidet sich dieser Begriff des guten Lebens stark von dem Wohlstandsdenken, wie es in der westlichen Welt verankert wurde. Es ist wichtig zu wissen, dass das Buen Vivir aus der Kraft des Widerstandes der indigenen Völker gegen die Unterdrückung durch den Kolonialismus stammt und bis zum heutigen Tag als Vision Dekolonialisierungsprozesse bereichert. Suma Causai bietet dabei eine Alternative zum etablierten Konzept gesellschaftlicher Entwicklung. Es ist ein Konzept in Konstruktion, ein Prozess, der offen ist und zur Mitgestaltung anregt. Die Länder Ecuador und Bolivien haben das Konzept des Buen Vivir bereits in ihren Verfassungen verankert.
Das Konzept des Buen Vivir stammt eigentlich von den indigenen Gemeinschaften ab, mit all dem Wissen ihrer Vorfahren, über den Kontakt mit der Natur und den Respekt vor ihr und über das Verständnis, dass wir ein Teil von ihr sind und es uns gut geht, wenn wir in Harmonie mit ihr leben. Ich bin mit diesem Konzept groß geworden, auch wenn ich keiner indigenen Community entstamme. Aber es ist als feste Überzeugung in mir verankert, nicht als theoretisches Konzept, das ich mir erarbeiten muss. Das hängt damit zusammen, dass ich in eine Familie von katalanischen ImmigrantInnen hineingeboren wurde. Und insbesondere mein Vater hat mir schon als Kind seine festen Werte vermittelt, seinen Respekt vor dem Leben und seinen Glauben an eine bessere Welt. Ich bin im zweiten Exil meiner Eltern in Guatemala geboren, und zwar auf einer Finca, einem bäuerlichen Gut. So bin ich schon mit vielen Aspekten des Buen Vivir aufgewachsen. Warum? Nun, für mich ist das Buen Vivir durch ein paar klare Kriterien gekennzeichnet. Zuerst einmal Freiheit, dann Vertrauen, Vertrauen in dich selbst, Vertrauen darin, dass du in einer Welt lebst, die dich umarmt, die für dich sorgt und dass du auch korrespondierend für sie sorgst, dass du in einem engen Bezug zu dem Ort stehst, an dem du lebst und zu den Menschen dort. Ein weiteres Element ist Freude, die tiefe Freude über das Empfangen, die Dankbarkeit, Teil einer solchen Welt zu sein, das Staunen über alles, was dich umgibt und die Bewunderung dafür und für das, was du bist.
Das Buen Vivir ist ein Konzept, welches viele Konzepte in sich vereint, denn es stammt aus den verschiedenen Arten, das Leben in Verbindung mit der Nyuke Mapu, so nennen die Mapuche die Mutter Erde, zu verstehen. Aus den verschiedenen Kulturen Lateinamerikas existieren uraltes Wissen und Erkenntnisse darüber, wie man harmonisch und im Gleichgewicht mit dem Ganzen lebt. Wohl überlegt eine Vielfalt an Wissen außerhalb der rationalen westlichen Wissenschaft, die wir heutzutage kennen.
Especialmente a mí me conmueven y me han conmovido muchísimo este concepto.
Mich bewegt dieses Konzept des Buen Vivir besonders und all das, was es uns Menschen vorschlägt. Denn auf dieser Grundlage habe ich in den letzten 10 Jahren gearbeitet, im Rahmen meiner Stadtteilarbeit. Über die einzelnen Aspekte des Konzepts hinaus war es für mich außerdem die Brücke dafür, wie man die Kriterien des guten Lebens besser in den Alltag der Menschen integrieren kann. Damit sie sich wohlfühlen, in einem harmonischen Zusammenleben und verstehen, dass sie jeden Tag etwas tun können und müssen, um ein gutes Leben nicht nur für sich selbst, sondern auch für die nächsten Generationen zu vermitteln.
Thank you.
que viajé y estoy viviendo temporadas.
Allerdings spürte ich die Energie der Erde auf heftige Art erst, als ich auf Reisen war und einige Zeit in einer Gemeinschaft in Chile lebte. Es mit der Realität dieser Erfahrung aufzunehmen, war viel und es hat mich stark in meiner späteren Entwicklung geprägt. Ich habe also erst zu diesem Zeitpunkt angefangen, nach einer Art Struktur von Erkenntnissen und Wissen zu suchen, wie es das Buen Vivir als eine Art soziokultureller und kultureller Vorschlag erfüllt. Ich vermute, es ist typisch westlich, nicht damit zu rechnen, dass es längst ein Konzept bestehend aus hochentwickelten Ideen auf der Basis indigenen Wissens gibt. Aber es ist nie zu spät, unsere westliche Ignoranz und Hochmütigkeit aufzudecken, stimmt's? Ich möchte hier nochmal Bezug auf den Begriff westliche Überheblichkeit nehmen, den Esther verwendet. Das ist natürlich ein sehr starker Begriff. Ich kann aber ihre Kritik an der westlichen Überheblichkeit sehr gut nachvollziehen und denke, dass sie damit meint, dass wir im Westen, beispielsweise in Europa, immer davon ausgehen, dass wir höher entwickelt sind und auch besser entwickelt sind. Und dass das dann auch richtig und erstrebenswert für alle ist. Das hat für mich auch was mit kolonialistischem Gedankengut zu tun. Dieses Denken, dass der Westen besser funktioniert, besser entwickelt ist und es auch überall anders so sein soll, das ist eine starke Form von Machtausübung. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass diese Form der Machtausübung einfach immer noch ständig weiter betrieben wird. Und es beschäftigt mich oft, wann wir uns endlich fragen, wie können wir die bestehenden Machtverhältnisse auf der Erde verändern und auflösen? Welche Form der Entwicklung ist eigentlich erstrebenswert? Und wie könnten sich die verschiedenen Regionen der Erde gegenseitig und auf Augenhöhe bereichern?
Die Erde in Mittel- und Südamerika sendet eine ganz eigene Energie aus, die vor allem uns EuropäerInnen, ähnlich wie Esther es beschreibt, immer wieder besonders berührt. Vielleicht ist das auch geologisch bedingt? Vielleicht hängt das auch mit der immensen Vielfalt unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zusammen und den entsprechenden vielfältigen Blickwinkeln auf die Welt? Vielleicht speist sich diese kraftvolle Energie aber auch aus der langen kolonialen Erfahrung, aus den vielen tiefen Wunden, die damals geschlagen wurden, und aus dem unbändigen Widerstandsgeist, der die Menschen dort immer wieder zu Freiheitskämpfen getrieben hat und der heute in der Gestalt der vielen Indigenen und anderen AktivistInnen für die Umwelt, für Frauenrechte, für eine andere Ökonomie Frauen und Männer weltweit inspiriert? Woran merkst du das, dass ein Ort eine besondere Energie hat? Es ist ja nicht alleine damit erklärt, dass eben andere Länder auch andere Sitten haben, du dort also einfach andere Umgebungen und andere Lebensweisen findest. Für mich ist ein Ort mit besonderer Energie einer, der mich verändert, einer, der Denkmuster in mir in Bewegung bringt, der mich gewohnte Begriffe und Kategorien hinterfragen lässt, wie zum Beispiel Armut, Reichtum, Zeit und Gemeinschaft. Einer, an dem Zeitungsmeldungen plötzlich unmittelbare Wirklichkeit sind, wie zum Beispiel, als ich eines Tages in Belize mit dem Bus unterwegs war und auf der Gegenfahrbahn eine endlose Kette von hochaufbeladenen Holztransportern aus den Wäldern in Richtung Hafen an uns vorbeifuhr. Einen richtigen Schock habe ich aber in einem anderen Moment bekommen, nämlich als ich von meinem ersten längeren Aufenthalt in Kuba wieder nach Europa zurückkam. Ich war von Havanna aus Richtung Berlin losgeflogen und musste für eine Nachtstation in Madrid machen. Alle meine Sinne hatten sich über die Wochen vorher an ein entschleunigtes und bescheideneres Leben und an ein Stadtbild im Zentrum gewöhnt, in dem keines der sonst so oft präsenten Zeichen kapitalistischer Wirtschaftssysteme vorhanden war. Es gab also keine kommerzielle Werbung irgendwelcher Art im öffentlichen Raum. keine individuellen Ladengeschäfte, keine bunte Produktevielfalt in Schaufenstern und so weiter. Und es war mir zum Beispiel auch ganz selbstverständlich geworden, dass es viel weniger Autoverkehr gab als irgendwo sonst in einer Hauptstadt und dass die Straßenränder absolut frei waren von geparkten Autos. Wie wohltuend ich diese Art der Entschleunigung empfunden hatte, wurde mir erst schlagartig klar, als ich nun 9 Stunden nach dem Abflug aus Havanna mitten im Zentrum von Madrid stand und eine Architektur sah, die der in Havanna so ähnlich ist, aber hier die Fassaden gespickt mit Leuchtreklamen und Werbeplakaten, mit bunten, kleinen und großen Geschäften überall und einem Überfluss an Waren aller Art und mit einem Straßenbild voller Autos, Verkehrsstaus und vollgeparkter Straßenränder. Das war ein extremer Kontrast für mich. Ich weiß noch wie gestern, wie völlig unerwartet und heftig mich dieses konstante Reizegewitter von Konsumangeboten und Kaufaufforderungen getroffen hat. Wie betäubt habe ich damals die Gutscheine für einen Besuch im Prado und für ein Essen abgearbeitet und dann bin ich zurückgerannt in mein Hotelzimmer und sofort in Tränen ausgebrochen. Ich fühlte mich komplett überfordert, konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen und wollte schnurstracks mit dem nächsten Flieger wieder zurück nach Havanna. War das hier wirklich das normale, das gute Leben?